Ihr hört die Sendung Zoom auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen in der Sendung Zoom für die Vorbereitung auf dem Internationalen Eucharistischen Kongress dieses Jahres in Budapest. Nun eine Geschichte von einem Priester, was auch teilnehmen wird. Von Tel Aviv nach Rom. David Maria Jäger hatte einen besonderen Weg zu seiner Ordination. Er wurde in eine jüdische Familie in Tel Aviv geboren. Er konvertierte in jungen Jahren zum Katholizismus, nachdem er 6 Jahre lang zurückgezogen gelebt hatte. David Maria Jäger, heute ein bekannter kanonischer Jurist und Rechtsexperte für die Beziehung zwischen dem Heiligen Stuhl und Israel, war einer der Verfasser des 1993 zwischen den beiden Staaten unterzeichneten Grundlagenvertrags. Das Besondere an seiner Persönlichkeit ist, dass er sich als christlicher Priester, als ein patriotistischen israelischen Juden ansieht. Ich zitiere: Ich bin christlicher Priester, als ich bin wirklich glücklich und dankbar, zum jüdischen Volk zu gehören. Ich bin vom Ursprung her das, was ich geboren wurde. Ein Jude. Genauer ein israelischer Jude. Natürlich kann ich mir nicht vorstellen, dass es anders sein könnte. Warum sollte es auch? Zitat Ende. 6 Jahre Zurückgezogenheit. David Maria Jäger wurde in Tel Aviv in eine jüdische Mittelstandsfamilie geboren. Sein Grundschulstudium absolvierte er an der religiös-zionistischen Bürgerschule der Stadt. Auch in der Mittelschule wurde er in religiösem Sinne unterrichtet. Nach dem Gymnasium lebte er 6 Jahre lang von der Welt zurückgezogen, während er einen dramatischen Glaubenswandel durchmachte. Diese Erleuchtung bestimmt seitdem seinen Lebensweg. Er konvertierte zum Christentum. Der Anwalt Chaim Stanger, ein guter Freund Davids, erzählte später Folgendes über diese Zeit. Ich zitiere: Er war 6 Jahre lang verschwunden. Als er zurückkam, sagte er: Weißt du, ich bin jetzt Mitglied der katholischen Kirche. Zitat Ende. Diese Periode seines Lebens ist ein dunkler Fleck für mich. Er sprach nie über den Prozess, den er durchgemacht hatte. Er sagte: Heim, wir werden darüber sprechen, wenn die Zeit gekommen ist. Zitat Ende. Ich habe mein Glauben verloren. In einem Interview sagte David Maria Jäger über die spirituellen Prozesse hinter dem Wandel. Ich zitiere: Ich habe mein Glauben komplett verloren. Bin also nicht vom Judentum, sondern vom Glauben zum Christentum konvertiert. Das hat die Art und Weise, wie ich mich dem christlichen Glauben näherte. Ihn betrachtete, studierte und annahm grundlegend geprägt. Zitat Ende. Er fügte auch hinzu, dass niemand, Familie oder Freunde, ihn jemals dafür kritisiert hat, dass er das Judentum verlassen hatte. Sein Vater, Gershon, war Direktor der Kugel High School in Holland. Seine Mutter, Dvora, war stellvertretende Konsulin Brasiliens in Israel. Chaim kommentierte, ich zitiere: Davids Vater tat so, als wüsste er nicht, dass sein Sohn zum Christentum konvertiert war, weil sie, wie ich beobachtet habe, das Thema mieden. Aber beide seine Eltern liebten ihn. Auch seine Mutter war unterstützend und liebvoll zu ihm. Machen wir hier nun eine kurze Musikpause. Bauer zwischen dem Vatikan und Israel. Nach seiner Promotion im kanonischen Recht unterrichtete David Jäger in Jerusalem und Rom und sammelte dabei wichtige praktische Erfahrungen im juristischen Bereich. Der Pater, der für seine Aufmerksamkeit und Sensibilität gegenüber dem Heiligen Land bekannt ist, hat viel für die institutionelle und diplomatische Entwicklung der Ökumene und des jüdisch-christlichen Dialogs getan. 19 Jahre lang diente er als Rechtsberater des Heiligen Stuhls und spielte in dieser Funktion eine Schlüsselrolle bei der Förderung der diplomatischen Beziehungen zwischen dem Vatikan und Israel. Als römischer Delegierter der Franziskaner Kustodie des Heiligen Landes war er an den Verhandlungen beteiligt, die 1993 zur Unterzeichnung des Abkommens zwischen den beiden Staaten führten. Zur Situation im Heiligen Land sagt er, dass man Sicherheit letztlich nur im Frieden finden könne. Jäger fügte hinzu, dass nur Gerechtigkeit, Fairness und Gleichheit den Weg zum Frieden darstellen könne. Denn sowohl die israelische als auch die palästinensische Seite dringend benötigen. Eine unzertrennliche Bindung. In den 1990er Jahren war Jäger Präsident der Diözesansgericht in Austin, Texas, wo er über kirchenrechtliche Fragen wie die Annullierung von Ehe entschieden hat. 1999 wurde er zum Professor an der päpstlichen Universität Antonium der Franziskaner in Rom ernannt. Und 2011 machte ihn Papst Benedikt XVI. Zum Rechnungsprüfer der römischen Rota, dem meistbeschäftigten Gericht des apostolischen Stuhls. Seine Ernennung war eine wichtige Anerkennung nicht nur für den hochintelligenten Franziskanermönch, sondern auch für die Gemeinschaft. Auf die Nachricht über seinen Amtsantritt sagten sie, ich zitiere, das ist eine Quelle der Freude und des Stolzes für die ganze franziskanische Gemeinschaft, insbesondere für die Franziskaner Kustodie des Heiligen Landes, wo er lange mit der Begeisterung gearbeitet hat, ebenso wie als römischer Delegierter der Kustodie. Zitat Ende. Die jüdische Gemeinde in Israel widmete David Jäger anlässlich seiner Ernennung einen Artikel in der Zeitung Haaretz. Der Artikel schrieb seinen Werdegang und die schwierigen Entscheidungen, die er getroffen hat, und betonte sein feines diplomatisches Geschick und seine hervorragende Bildung. Das Blatt unterstrich seine Fähigkeit, selbst in den höchsten institutionellen und kirchlichen Kreisen den Reichtum seiner intellektuellen, synthetischen, zwischen jüdischen Wurzeln und christlicher Sensibilität zu demonstrieren und einzusetzen. David Jäger erinnerte sich gerne an die egalitäre Gesellschaft Israels in den 1950er und 1960er Jahre. Ich zitiere, in meiner Klasse waren wir als Kinder von Regierungsbeamten, Fachleuten, Geschäftsleuten und Wissenschaftlern sowie von Straßenkehrern und Arbeitern zusammen. Zitat Ende. Der mit seiner Heimat immer noch verbundene Priester sagte über das sich schnell entwickelte Tel Aviv. Ich zitiere, das ist eine offene Stadt, die von den Neuigkeiten Israels und den neuen Anfängen zeugt, nach denen sich unser Volk so sehr gesehnt hat. Für mich ist Israel in erster Linie Tel Aviv. Die ungarische Beziehung. Zu seiner ungarischen Herkunft sagte der Franziskanermönch, dass die breitere Familie seines Vaters auf dem Gebiet der österreichisch-ungarischen Monarchie lebte. Die engere Familie lebte in Munkacs, auf Deutsch gesagt, das nach dem Ersten Weltkrieg zur Tschechoslowakei gehörte. Der Rest der Familie blieb auf der ungarischen Seite. Sein Vater besuchte oft Szeged und die Umgebung, wo Verwandte lebten. Als Kind hörte Vater Jäger oft Ungarisch um sich herum. Sein Vater hatte große Bewunderung und Wertschätzung für die ungarische Nation. So sehr, dass er trotz seiner jüdischen Herkunft als Geschichtslehrer an der Universität Prag seine Doktorarbeit über die Rolle Ungarn bei der Verteidigung des christlichen Europas im frühen Jahrhundert geschrieben hat. Ich zitiere, obwohl ich kein Ungarisch spreche, denke ich meinen Herzen immer mit großer Zuneigung an die Ungarn. Zitat Ende. Schloss Franziskaner, Pater David Jäger. Der römische Delegierte der Franziskaner Kustodie des Heiligen Landes sein Interview in der ungarischen Sendung vom Radio Vatikan. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, machen wir hier noch eine Musikpause und dann beginnt die Sendung Theologiestunde mit der Reihe Die letzten Dinge. Aus dem Studio verabschiedet sich Davor Novakovic für kurze Zeit nach dem Musikstück.
Theologiestunde auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen in der Sendung Theologiestunde auf novaradio.ch. In den kommenden Wochen in der Sendung, eben wie erwähnt, Theologiestunde, hören Sie über die letzten Dinge. Heute werde ich mit dem Thema Mensch und Tod beginnen. Die Sendung Opus Dei entfällt für die kommenden Wochen. Aus dem Studio begrüßt Sie Davor Novakovic. Nun beginnen wir erst mit dem Mensch. Der Mensch, auf Lateinisch Homo sapiens, übersetzt heißt es verständiger, weiser Mensch, ist ein vernunftbegabtes Sinneswesen. In der Bibel wird er als Gottes Ebenbild, Genesis 1, 26. Dort steht: Dann sprach Gott, lasst uns Mensch machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Und Krone der Schöpfung. Im Psalm 8, Vers 6 heißt es dort: Du hast ihm nur wenig gering gemacht als Gott, hast du ihm mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Bezeichnet: Im Zentrum des christlichen Glaubens steht die Inkarnation, die Menschwerdung des Gottessohn Jesus Christus als Höhepunkt der Offenbarung Gottes. Nun, der Mensch vor Gott. Der Mensch ist das natürliche Sittengesetz von Gott in sein Herz geschrieben, dem zu gehorchen seine Würde ist und gemäß dem er gerichtet werden wird. Trotz des natürlichen Sterbens auf Jesus Christus hin bleibt die Notwendigkeit des Glaubens, der Taufe und der Kirche. Im Katechismus Punkt 846 steht Folgendes: Wie ist diese von der Kirchenväter oft wiederholte Aussage zu verstehen? Positiv formuliert besagt sie, dass alle Heil durch die Kirche, die sein Leib ist, von Christus dem Haupt herkommt. Gestützt auf die Heilige Schrift und die Überlieferung lehrt das Konzil, dass diese pilgernde Kirche zum Heile notwendig sei, der eine Christus nämlich ist, Mittler und Weg zum Heil, der in seinem Leib und die Kirche ist, uns gegenwärtig wird, indem er aber selbst mit ausdrücklichen Worten gegenwärtig wird, indem er aber selbst mit ausdrücklichen Worten die Notwendigkeit des Glaubens und der Taufe betont hat, hat er zugleich die Notwendigkeit der Kirche, in die Menschen durch die Taufe wie durch eine Tür eintreten, bekräftigt. Darum können jeder Mensch nicht gerettet werden, die sehr wohl wissen, dass die katholische Kirche von Gott durch Jesus Christus als eine notwendige gegründet wurde, jedoch nicht in sie eintreten oder in ihr ausharren wollen. Denn die Offenbarung zeigt dem Mensch nicht nur, wer Gott ist und wie er handelt, sondern sagt ihm auch, wer er selber ist. Der Mensch ist wegen seiner Neigung zum Sündigen verwundet durch die Sünde und ihre Quellen der Widersprüche auf Vergebung und Erlösung durch Gott angewiesen. Diese sind konstruktive Elemente der menschlichen Geschichte und gipfelt in die Heilstat Jesu Christi, die er als Gehorsamsten gegenüber Gott, seinem Vater, durch seine Menschwerdung und seinem Kreuztod bewirkte. Der Mensch ist Mensch im Vollsinn, wenn er in der Erlösung lebt. Christus, der Erlöser, zeigt dem Mensch die tiefen Wurzeln seiner Person, die ihm in dem vollkommenen Menschen Christus erschlossen hat. Im Epheserbrief Kapitel 4, Vers 13 steht: So sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zu vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Die Notwendigkeit der Kirche behaltet, dass Menschen nicht gerettet werden können, die sehr wohl wissen, dass die katholische Kirche von Gott durch Jesus Christus als eine notwendige gegründet wurde, jedoch nicht in sie eintreten oder in ihr ausharren wollen. Wenngleich Gott Menschen, die das Evangelium ohne ihr Schuld nicht kennen, auf Wegen, die er weiß, zum Glauben führen kann, ohne dem es unmöglich ist, ihm zu gefallen. Im Hebräerbrief steht Folgendes im Kapitel 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn geben wird. So liegt doch auf der Kirche die Notwendigkeit und zugleich das heilige Recht der Verkündigung der frohen Botschaft an allen Menschen. In Katechismus Punkt 848 steht Folgendes: Wenngleich Gott Menschen, die das Evangelium ohne ihre Schuld nicht kennen, auf Wegen, die er weiß, zum Glauben führen kann, ohne denn es unmöglich ist, ihm zu gefallen, so liegt doch auf die Kirche die Notwendigkeit und zugleich das heilige Recht der Verkündigung der frohen Botschaft an allen Menschen. Nun machen wir hier, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, eine kurze Musikpause. In der Thematik um die letzten Dinge beginnen wir mit dem Tod. Wie es alles beginnt, hat auch ein Ende. Und nicht nur der Tod, sondern eben auch dann das Fegefeuer, Himmel etc. werden Sie in den kommenden Wochen hören. Der Tod ist das Ende des irdischen Lebens, des Pilgerstandes. Im Unterschied zur allgemeinen Vergänglichkeit in der Schöpfung erfährt die Menschheit seit Anbeginn ihrer Sterblichkeit bewusst nach jüdischer und christlicher Tradition kann mit der Sünde Adams der Tod in die menschliche Welt. Im Genesis Kapitel 2, Vers 17 und dann noch Kapitel 3, Vers 19 steht: Doch vom Baum der Erkenntnis von Guten und Bösen darfst du nicht essen, denn sobald du davon isst, wirst du sterben. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Ackerboden. Von ihm bist du ja genommen, denn Staub bist du, zum Staub musst du zurück. Ursprung des physischen Todes. Der Tod in der gegenwärtigen Heilsordnung eine Straffolge der Sünde. Paulus von Tarsus weist in den Briefen durchgängig darauf hin, dass der Tod eine Folge der Sünde Adams ist. Im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 12 steht: Durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Und so ist der Tod auf alle Menschen übergegangen, weil alle gesündigt haben. Im gleichen Römerbrief, Kapitel 5, Vers 15, doch anders als mit der Übertretung verhält es sich mit der Gnade, sind durch die Übertretung des einen die vielen dem Tod angefallen, so ist erst recht die Gnade Gottes und die Gabe, die durch die Gnadentat des einen Menschen, Jesus Christus, bewirkt worden ist, den vielen reichlich zugeteilt worden. Römerbrief, Kapitel 8, Vers 10 steht: Wenn Christus in euch ist, dann ist zwar der Leib tot aufgrund der Sünde, der Geist aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 21 und fortfahrend, da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so wird in Christus alle lebendig gemacht werden. Der heilige Augustinus von Hippo verteidigt diese klare Offenbarungslehre gegen die Pelagier, die die Urstandsgabe, die Wesensmerkmale des Menschen aufgrund der biblischen Urgeschichte im Genesis Kapitel 1 bis Kapitel 11 leugneten und durch den Tod ausschließlich aus der natürlichen Beschaffenheit des Menschen abgeleitet. Das Konzil von Trient lehrte im Erbsündendekret, dass sich Adam durch die Übertretung des göttlichen Gebotes den Tod zugezogen, den ihm Gott vorher angeordnet hatte, und dass er den Tod auf das ganze Menschengeschlecht weitergab. Der Mensch war nach dem Zeugnis der Offenbarung im Paradies zunächst mit der pränaturalen Gabe der leiblichen Unsterblichkeit ausgestattet. Zur Strafe für die Übertretung des göttlichen Gebotes wurde über ihm der vorher angedrohte Tod verhängt. Genesis Kapitel 2, Vers 17 steht: An dem Tag, da du davon isst, wirst du des Todes sterben oder dem Tod verfallen sein. Im gleichen Buch, Genesis Kapitel 3, Vers 19, steht: Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du zur Erde zurückgehst, von der du gekommen bist, denn Staub bist du und zum Staub sollst du wieder zurückkehren. Allgemeinheit des Todes. Alle erbsündigen Menschen sind dem Gesetz des Todes unterworfen. Paulus begründete aus der Allgemeinheit der Erbsünde die Allgemeinheit des Totenloses. Römerbrief, Kapitel 5, Vers 12 steht: durch einen einzigen Mensch kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod, und auf diese Weise gelangt der Tod zu allen Menschen, weil alle gesündigt haben oder gesündigten. Im Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 27 steht: Es ist dem Menschgesetz einmal zum Sterben. Aufgrund eines besonderen Privilegs können jedoch einzelne Menschen vor dem Tode bewahrt bleiben. Die Heilige Schrift berichtet von Henoch, dass er entrückt wurde, ohne den Tod zu schauen. Im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 5 steht Folgendes: Aufgrund des Glaubens wurde Henoch entrückt und wusste nicht sterben. Er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Vor der Entrückung erhielt er das Zeugnis, dass er Gott gefiel. Im Genesis, Kapitel 5, Vers 24, steht: Henoch war seinen Weg mit Gott gegangen, dann war er nicht mehr da, denn Gott hatte ihn aufgenommen. Im Sirach, Kapitel 44, Vers 16, Henoch ging seinen Weg mit dem Herrn und wurde entrückt. Ein Beispiel der Gotteserkenntnis für alle Zeiten. Und von Elias, dass er in Sturmwinde zum Himmel auffuhr. Im 2. Königbuch, Kapitel 2, Vers 11 steht: Während sie miteinander gingen und redeten, erschien ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander. Elia fuhr im Wirbelsturm zum Himmel empor. Im 1. Makkabäer Buch, Kapitel 2, Vers 58, Elia kämpfte mit leidenschaftlichem Eifer für das Gesetz und wurde in den Himmel aufgenommen. Zahlreiche Väter und Theologen seit Tertullian nahmen im Hinblick auf Offenbarung, Kapitel 11, Vers 3 und fortfahrend: Und ich will meinen zwei Zeugen auftragen, im Bewusstgewand auftreten und prophetisch zu reden, 1260 Tage lang. Sie sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die von dem Herrn der Erde stehen. Wenn ihnen jemand Schaden zufügen will, schlägt Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. So muss jeder sterben, den ihnen schaden will. An das sie von der Weltenden wiederkommen, für Christus Zeugnis ablegen und den Tod erleiden werden. Diese Deutung ist jedoch unsicher. Die neuere Exegese versteht unter den zwei Zeugen Moses und Elias oder Männer, die ihnen gleichen. Paulus lernt, dass die bei der Wiederkunft Christi lebenden Gerechten nicht entschlafen, also sterben werden, sondern sogleich verwandelt werden. So machen wir hier, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wieder eine Musikpause.
Times be tough with all the hatred and the violence. All I'm looking for is a little bit of silence to be with you while I'm down on my knees. Oh my God, I'm begging you please to batter my heart, my three-person God. Break down this old weary facade and show yourself, yeah, yeah. Oh, please show yourself in me. Oh my God, oh my Savior, up above. Hear my prayer, oh my God, oh my Savior, up above, please hear my prayer, oh. Crying out to my mother Zion, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Soon you'll see, soon you will see. And then it comes like a still small voice, way deep down in my soul. And you show yourself, yeah, yeah. Yes, you show yourself in me. Oh my God, oh my Savior, up above, please hear my prayer. Oh my God, oh my Savior, up above, please hear my prayer, yeah. Oh 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 yeah 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 yeah. Oh 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 oh.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr hört weiterhin die Sendung Theologiestunde auf novaradio.ch und wir haben begonnen mit dem Thema Mensch und dann übergeleitet zum Tod im Rahmen das Thema oder Thematik die letzte Dinge. Nun vor der Musikpause haben wir etwas gehört aus dem Abschnitt aus der Bibel. Jetzt noch zwei weitere Bibeltexte aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 51. Alle werden wir nicht entschlafen, alle aber werden wir verwandelt werden. Der 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 15 und fortfahrend. Denn dies sagen wir euch nach einem Wort des Herrn. Wir, die Lebenden, die noch übrig sind, wenn der Herr kommt, werden den Verstorbenen nichts voraus haben. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt. Zuerst werden die in Christus Verstorbenen auferstehen. Dann werden wir, die Lebenden, noch übrig sind, zugleich mit ihnen auf den Wolken in die Luft entrückt, dem Herrn entgegen. Dann werden wir immer beim Herrn sein. Tröstet also einander mit diesen Worten. Exegetisch kaum haltbar ist die von Thomas Aquin vertretene Erklärung. Der Apostel wollte nicht den Tod überhaupt, sondern nur einen längeren Todesschlaf in Abrede stellen. Bedeutung des Todes. Mit dem Eintritt des Todes hört die Zeit des Verdienens und des Missverdienens und die Möglichkeit der Bekehrung auf. Im Gegensatz zur Lehre der Kirche steht die Apokalypse-Lehre des Origens, wonach die verdammten Engel und Menschen sich bekehren und schließlich zu Gott gelangen, sowie die im Altertum, also Pythagoras, Plato, Gnostiker und Manichäer, und auch in der Gegenwart, Theosophen, weit verbreitete Lehre von der Seelenverwandlung, Metaphyse, Reinkarnation, wonach die Seele nach dem Verlassen ihres bisherigen Leibes in einem anderen Leib eingeht, bis sie vollkommen geläutert ist, um zur Seligkeit zu gelangen. Eine Synode von Konstantinopel im Jahr 543 warf die Apokalypse-Lehre. Auf dem Ersten Vatikanischen Konzil war die Definition der Lehre von der Unmöglichkeit der Rechtfertigung nach dem Tod in Aussicht genommen. Es ist eine Grundlehre der Heiligen Schrift, dass sich die jenseitige Vergeltung nach dem Verdienst oder Missverdienst des Erdenlebens richtet. Im Matthäus-Evangelium steht im Kapitel 25, Vers 34 und fortfahrend, dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Nach Macht der Weltlicher seine Urteil von der Vernichtung und oder Unterlassung guter Werke auf Erden abhängig, der reiche Prasser und der arme Lazarus sind im Jenseits durch eine unüberwindliche Kluft voneinander gedrängt. Lukas Evangelium Kapitel 16, Vers 26 steht, außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, so dass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Die Zeit des Erdenlebens ist der Tag, die Zeit der Arbeit. Die Zeit nach dem Tode ist die Nacht, da niemand wirken kann. Johannesevangelium, Kapitel 9, Vers 4. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Paulus lehrte, jeder wird empfangen, was er durch den Leib als auf Erden verdient hat. Je nachdem er gehandelt hat, sei es gut oder böse. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 10. Denn wir alle müssen vor den Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfängt für das Gute oder das oder Böse, das er im irdischen Leben getan hat. Er mahnt darum, Gutes zu tun, solange wir Zeit haben. Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 10 steht, deshalb wollen wir, solange wir noch Zeit haben, allen Menschen Gutes tun, besonders aber denen, die mit uns im Glauben verbunden sind. Im Offenbarungsbrief, also von Johannes, Kapitel 2, Vers 10, steht, fürchte dich nicht vor dem, was du noch erleiden musst. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, um euch auf die Probe zu stellen, und ihr werdet in Bedrängnis sein, 10 Tage lang. Sei treu bis in den Tod, dann werde ich dir den Kranz des Lebens geben. Die Kirchenväter lernen bis auf einzelne Anhänger des Origens, dass die Zeit der Buße und Bekehrung auf das Erdenleben beschränkt ist. Cyprian erklärt, ist man von hinnen geschieden, so ist keine Möglichkeit mehr für die Buße. Ohne Wirkung ist die Genugtuung. Hienieden wird das Leben entweder verloren oder gewonnen. 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 2 und fortfahrend. Während sie durch große Not geprüft werden, verwandelt sich ihre übergroße Freude und ihre tiefe Armut in den Reichtum ihres selbstlosen Gebens. Ich bezeuge, dass sie nach Kräften und sogar über die Kräfte gespenden ganz von sich aus, indem sie sich geradezu aufdrängten und uns die Gunst baten, zur Hilfeleistung für die Heiligen beigetragen zu dürfen. Und über unsere Erwartungen hinaus haben sie sich eingesetzt, zunächst für den Herrn, aber auch für uns, wie es Gottes Wille war. Die Einschränkung der Verdienstmöglichkeit auf die Erde des Erdenlebens beruht auf einer freien Anordnung Gottes. Es ist jedoch sehr angemessen, dass die Zeit über das ewige Schicksal des Menschen entscheidet, da Leib und Seele miteinander vereint sind, weil sich auch die ewige Vergeltung auf beide erstrecken wird. Für den Menschen ergibt sich daraus die Forderung, die Zeit des Erdenlebens ausnützen für die Gewinnung des ewigen Lebens. Machen wir nun hier eine kurze Musikpause.
Yeah.
Der Tod ist die Trennung von Leib und Seele. Ausgehend von der griechischen Philosophie wird der Tod in der christlichen Tradition verstanden als Trennung der Seele vom Leib. Die Lehre fand seit Augustinus Eingang in den christlichen Glauben und die christlichen Endzeithoffnung. Augustinus drückte den christlichen Glauben in der Vorstellungswelt und Terminologie der griechischen Philosophie aus. die seit Platon von der Unsterblichkeit der Seele geprägt ist. Das Konzil von Vienna fand im 14. Jahrhundert statt, von 1311 bis 1312. Vienna lehrte, dass die Substanz der Vernunft bzw. verstandsbegabte Seele wahrhaftig und durch sich Form des menschlichen Leibes ist, Materie und Form. Jeder, der künftig behauptet oder hartnäckig festhält, dass die Seele nicht wesenhaft die Form des menschlichen Leibes, also forma corpus humanae per se et essentialiter, sei, ist als Heretiker anzusehen. Die Kongregation für die Glaubenslehre betrachte die lehramtliche Formulierung in ihrer Erklärung Uria Bona zu einigen Fragen der Eschatologie im Jahre 1979 wie folgt zum Ausdruck. Ich zitiere: Die Kirche hält an der Fortdauer und Subsistenz eines geistigen Elements nach dem Tode fest, das mit Bewusstsein und Wille ausgestattet ist, so dass das Ich des Menschen weiter besteht, wobei es feierlich in der Zwischenzeit seiner vollen Körperlichkeit entbehrt. Um dieses Element zu bezeichnen, verwendet die Kirche den Ausdruck Seele. Zitat Ende. Die Trennung der Seele vom Leib ist bis heute gültig, Lehre der Kirche, und in dem Katechismus der katholischen Lehre stets bezeugt. Punkt 997 steht: Was heißt Auferstehung? Im Tod, der bei der Trennung der Seele vom Leib, fällt der Leib des Menschen der Verwesung anheim, während seine Seele Gott entgegengeht und darauf wartet, dass sie eins von ihrem verherrlichten Leib wieder vereint wird. In einer Altmacht wird Gott unserem Leib dann endgültig das unvergängliche Leben geben, indem er in Kraft der Auferstehung Jesu wieder mit unserer Seele vereint. Im Punkt 1016 steht: Durch den Tod wird die Seele vom Leib getrennt. In der Auferstehung aber wird Gott unserem verwandelten Leib das unvergängliche Leben geben, indem er ihn wieder mit unserer Seele vereint. Wie Christus auferstanden ist und immer da lebt, so werden wir alle am letzten Tag auferstehen. Im Katechismus der katholischen Kirche unter Punkt 205 steht Folgendes: Gott ruft Mose an aus der Mitte eines Dornbusches, der brennt, ohne zu verbrennen. Er sagt zu Mose: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobus. Aus dem Exodus Kapitel 3, Vers 6. Gott ist der Gott der Väter, der die Patriarchen gerufen und sie auf ihren Wanderungen geleitet hat. Er ist der treue und mitfühlende Gott, der sich an die Väter und an seine Verheißung erinnert. Er kommt, um ihre Nachkommen aus der Sklaverei zu befreien. Er ist der Gott, der dies unabhängig von Zeit und Raum kann und tun will. Er verwirklicht diesen Plan durch seine Allmacht. Katechismus Romanus steht, das Sterben Christi sei die Trennung der Seele von Leib. Die Leib-Seele-Einheit des Menschen stellt die Kongregation für das katholische Bildungswesen im Pontifikat von Benedikt XVI. In Dekret ad operam zur Reform der kirchlichen Studien der Philosophie im Jahr 2011 heraus. Wobei es auf die Enzyklika Veritatis Splendor unter Punkt 48 verweist und diese die Seele als per se et essentialiter Form des Lebens bezeichnet. Die Glaubenskongregation lehrt in den Instruktion ad Resurgendum cum Christo im Jahr 2016 über die Beerdigung der Verstorbenen und die Aufbewahrung der Asche im Fall der Feuerbestattung. Nummer 2 in den Worten, ich zitiere, durch den Tod wird die Seele vom Leib getrennt, in der Auferstehung aber wird Gott unserem verwandelten Leib das unvergängliche Leben geben, indem er ihn wieder mit unserer Seele vereint. Der Christ und der Tod. Für Christus und Maria war der Tod wegen ihrer Freiheit von der Erbsünde weder Sündenstrafe noch bloße Sündenfolge. Mit Rücksicht auf die Eigenart der menschlichen Natur war der Tod für sie jedoch natürlich. Für den durch Christi Erlösungstod und den Empfang der Taufe und der Sakramente gerechtfertigt, verliert der Tod den Strafcharakter und wird zur bloßen Sündenfolge. Pentalitas. Der leibliche Tod erhält für den Christen einen neuen Sinn. Er ist nicht mehr bloß ein unausweichliches Schicksal, in das man sich ergibt, eine Verfügung Gottes, der man sich beugt, eine Straferkenntnis, die der Mensch in Auswirkung der Sünde getroffen hat. Der Christ stirbt für den Herrn, wie er für ihn gelebt hat. Im Römerbrief Kapitel 14, Vers 7 steht, keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. In Philipper 20, und wenn er als Märtyrer Christi stirbt und sein Blut zum Zeugnis für Christus vergießt, so ist sein Tod eine Selbsthingabe, die in den Augen Gottes den Wert eines Opfers besitzt. Im Philipperbrief Kapitel 2, Vers 17 steht, wenn auch mein Leben dargebracht wird zusammen mit dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, freue ich mich dennoch und ich freue mich mit euch allen. Im 1. Timotheusbrief Kapitel 4, Vers 6, dies trage den Brüdern vor, denn dann wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, erzogen in den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Dieser Tod, durch den er Gott verherrlicht. Lukas-Evangelium, Kapitel 21, Vers 19 steht. Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen würde. Nach diesen Worten sagte er zu ihnen: Folge mir nach. Verschafft ihnen die Krone des Lebens. Offenbarung, Kapitel 2, Vers 10. Fürchte dich nicht vor dem, was du nicht erleiden musst. Der Teufel wird einige von euch in Gefängnis werfen, um euch auf die Probe zu stellen, und ihr werdet ins Gefängnis sein 10 Tage lang. Sei treu bis in den Tod, dann werde ich dir den Kranz des Lebens geben. Offenbarung, Kapitel 12, Vers 11 steht: Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch ihr Wort und Zeugnis. Sie hielten ihr Leiden nicht fest bis hin in den Tod. Auf diese Weise ist er aus einer fruchteinflüssenden Notwendigkeit zum Gegenstand einer Seligpreisung geworden. Selig die Toten, die im Herrn sterben, sie sollen ausruhen und ihren Mühen. Offenbarung, Kapitel 14, Vers 13. Und ich hörte die Stimme vom Himmel her rufen: Schreibe, selig die Toten, die im Herrn sterben, und für jetzt an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ausruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke begleiten sie. Der Tod der Gerechten ist ein Eingehen in den Frieden. Aus dem Weisheitsbuch, Kapitel 3, Vers 3. Ihr scheiden von uns alle Vernichtung, sie aber sind in Frieden. In die ewige Ruhe, in das Licht, das kein Ende kennt. Regium aeternam dona eis Domine et lux perpetua lucet eis. Die Hoffnung auf Unsterblichkeit und Auferstehung, die im Alten Testament bereits durch Durchführung gekommen ist, hat nun im Geheimnis Jesu Christi ihre Lehre oder ihre feste Grundlage gefunden. Denn die Einbeziehung in den Tod verhielt den Christen nicht nur gegenwärtig ein neues Leben, sondern gibt ihm auch die Zuversicht, dass derjenige, der Christus Jesu von den Toten auferweckt hat, auch unsere sterblichen Leiber zum Leben auferwecken wird. Im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 11, wenn der Geist dessen ich euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leib lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Dann aber werden wir durch die Auferstehung in eine neue Welt eingehen, wo es keinen Tod mehr geben wird. Offenbarung, Kapitel 21, Vers 4. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Der Christ betet im gemeinsamen Priestertum für die Verstorbenen, denn es ist ein heiliger und frommer Gedanke, für die Toten zu beten. Da jene, die in Frömmigkeit der heilmachenden Gnade sterben, auferstehen werden. Man entsühnt die Toten, damit sie von ihren Sünden befreit werden. 2. Makkabäerbrief, Kapitel 12, Vers 43 bis 45. Er veranstaltete eine Sammlung, an der sich alle beteiligten und schickte etwas 2000 Silberdrachmen nach Jerusalem, damit man dort ein Sündeopfer darbringe. Damit handelte er sehr schön und edel, denn er dachte an die Auferstehung. Hätte er nicht erwartet, dass die Gefallenen auferstehen werden, wäre es nämlich überflüssig und sinnlos gewesen, für die Toten zu beten. Auch hielt er sich den ehrlichen Lohn vor Augen, der für die hinterlegt ist, die in Frömmigkeit sterben, ein heiliger und frommer Gedanke. Darum ließ er die Toten entsühnen, damit sie von der Sünde befreit werden, zum Beispiel durch Fürbitte oder Messstipendien. Nun, der erste und der zweite Tod. Tod bedeutet im Sprachgebrauch der Heiligen Schrift auch den Verlust der Nähe zu Gott. Genesis Kapitel 3, Vers 8. Als sie Gott, den Herrn, im Garten gegen den Tagwind einherschreiten hörten, versteckten sich Adam und seine Frau vor Gott, dem Herrn, unter den Bäumen des Gartens. Der Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 13. Ihr wart tot infolge eurer Sünde und euer Leib war unbeschnitten. Gott aber hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht und uns alle Sünden vorgegeben. Offenbarung, Kapitel 3, Vers 1. An den Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, so spricht er, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke, dem Namen nach lebst du, aber du bist tot. Welcher schon hier im irdischen Leben als Verlust der heilmachenden Gnade geschehen, kann darum Todsünde. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 16. Wer sieht, dass sein Bruder eine Sünde begeht, die nicht zum Tode führt, soll für ihn bitten, und Gott wird ihm Leben geben, allen, deren Sünde nicht zum Tod führt. Denn es gibt Sünde, die zum Tod führt. Von ihr spreche ich nicht, wenn ich sage, dass er bitten soll. Der Mensch wird dadurch der ewige Seligkeit verlustigt. Der ist der Mensch in der Todsünde gestorben, wird er beim Einzelgericht verworfen, aber auch beim Gericht über alle Toten den endgültigen zweiten Tod. Im Offenbarung Kapitel 20, Vers 6 bis 14 steht: Selig und heilig, wer an den ersten Auferstehung teilhat. Über solche hat der zweite Tod keine Gewalt. Sie werden Priester Gottes und Christi sein und 1000 Jahre mit ihm herrschen. Wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan auch aus seinem Gefängnis freigelassen werden. Er wird ausziehen, um die Völker an die vier Ecken der Erde, den Gog und den Magog zu verführen und sie zusammenholen für den Kampf. Sie sind so zahlreich wie die Sandkörner am Meer. Sie schwärmten aus über die weite Erde und umzingelten das Lager der heiligen und gottesgeliebten Stadt. Aber Feuer fiel vom Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, ihr Verführer, wurde in den See von brennendem Schwefel geworfen, wo auch die Tier und die falschen Propheten sind. Tag und Nacht werden sie gequält in alle Ewigkeit. Dann sah ich einen großen weißen Thron und den, der auf ihm sah. Vor seinen Anblick flohen Erde und Himmel und es gab keinen Platz mehr für sie. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, die Großen und die Kleinen. Und Bücher wurden aufgeschlagen, auch das Buch des Lebens wurde aufgeschlagen. Die Toten werden nach ihren Werken gerichtet, nach dem, was in den Büchern geschrieben war. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und die Toten und die Unterwelt gaben ihre Tote heraus, die ihnen waren. So wurde gerichtet jeder nach seinen Werkes. Der Tod und die Unterwelt aber wurden in der Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und dann noch Offenbarung, Kapitel 2, Vers 11. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegt, den kann der zweite Tod nichts anhaben. Im gleichen Buch, Offenbarung, Kapitel 21, Vers 8, steht, aber die Feiglinge und Treulosen, die Befleckten, die Mörder und Unzüchtigen, die Zauberer, Götzendiener und alle Lügner, ihr Los wird der See von brennenden Schwefel sein. Dies ist der zweite Tod. Sie werden erleiden, was sie erleiden müssen. Es wird für immer von wahrem Leben in der Anschauung Gottes, der ewigen Seligkeit, getrennt. Dieser zweite Tod, der Feuersee, ist den Verworfen, dem Teufel, dem Tod und der Unterwelt vorbehalten. Im Offenbarungsbuch, Kapitel 20, Vers 10 und 14 steht, und der Teufel, ihr Verführer, wurde in den See von brennenden Schwefel geworfen, wo auch das Tier und der falsche Prophet sind. Tag und Nacht werden sie gequält in alle Ewigkeit. Der Tod und die Unterwelt aber wurden im Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, eben der Feuersee. Umgekehrt, für die mit Christus in den Sakramenten der Taufe und der Beichte, also erste Auferstehung im Heiligen Geist, wiedergeboren auserwählten wird, es keinen zweiten Tod, sondern eine ewige Auferstehung, also zweite Auferstehung geben. Zum Schluss noch zwei Versen aus dem Offenbarung, Kapitel 20, Vers 6, selig und heilig, wer an der ersten Auferstehung teilhat. Über solche hat der zweite Tod keine Gewalt. Sie werden Priester Gottes und Christi sein und 1000 Jahre mit ihm herrschen. Zuletzt noch aus dem gleichen Buch Offenbarung, Kapitel 2, Vers 11. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegt, dem kann der zweite Tod nichts anhaben. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war die erste Folge in der Sendung Theologiestunde zum Thema Die letzten Dinge. Aus dem Studio verabschiedet sich Davor Novakovic und nun hören Sie noch ein Musikstück.
We